Du bist ja jetzt nicht nur als Abgeordneter der Linken in Berlin, sondern auch darüber hinaus irgendwie antifaschistisch engagiert, beziehungsweise engagierst dich auch in antirassistischen Kontexten und gegen rechts. Und in dem Zusammenhang bist du quasi Opfer geworden von einer Anschlagsserie, die in Berlin-Neukölln stattgefunden hat zwischen 2016 und 2018. Da sind ja viele antifaschistisch engagierte Personen Ziel von Anschlägen und Einschüchterungsversuchen mutmaßlich von rechts geworden. Und als traurigen Tiefpunkt könnte man vielleicht den Februar 2018 bezeichnen, als eben dein Auto angezündet wurde in der Garage neben deinem oder eurem Haus. Und es war ja quasi nur Glück, dass da niemand verletzt wurde. Was genau ist da passiert? Kannst du das nochmal erzählen?
Genau, vielleicht erstmal ganz wichtig, ich bin kein Abgeordneter. Ich bin Bezirkspolitiker, sagt man gerne, Kommunalpolitiker. Ich bin halt stellvertretender Sprecher der Linken in Neukölln. Und in der Nacht vom 31. Januar zum 1. Februar 2018 wurde zwar das Auto angezündet, das direkt am Haus stand, aber im Prinzip war es ein Anschlag auf uns, weil das Haus fing natürlich auch mit zu brennen. Und ich bin zufällig in der Nacht um 3 Uhr aufgewacht. Ich weiß nicht, was der Beweggrund war, warum ich aufgewacht bin, aber es war hell und ich bin zum Fenster gelaufen und habe die Flammen schon mir entgegenstoßen gesehen und habe meine Eltern nur noch aus dem Bett laut rausgeschrien. Bin raus mit einem Feuerlöcher, habe versucht, das Feuer vom Gebäude fernzuhalten. Genau, und die Feuerwehr ist gekommen und das Erste, was sie gesagt haben, 5 Minuten später und sie werden mit im Haus verbrannt, weil die Flammen schon wirklich so hoch waren, dass die Dachdämmung kurz davor war mit zu brennen. Und dann geht das eigentlich sehr schnell, dass man da aus den Flammen nicht mehr rauskommt. Und ich habe nur 5 Meter entfernt von der Flamme geschlafen und weitere 5 Meter, 10 Meter meine Eltern. Und hinter dem Garagentor, kein Meter von der Flamme entfernt, war die Hauptgasleitung. Deshalb wurde es auch als schwere Brandstiftung eingestuft. Das war schon wirklich ein Anschlag, bei dem sie unseren Tod mit in Kauf genommen haben. Genau. Und in der Nacht dann ging alles sehr schnell. Im Prinzip war ich halt durch Wind. Das Erste, was ich gefragt wurde, ist, und da komme ich immer wieder drauf, weil es mich halt sehr stark an den NSU erinnert, das Erste, was ich gefragt wurde, ist meine Herkunft, ob es ein türkischer, kurdischer Konflikt sein kann, weil ich halt kurdische Wurzeln habe. Ich so, nein, seit 2009 gibt es einen massiven rechten Terror in diesem Bezirk. Aktivistinnen, Menschen, die sich in Kirchen engagieren, für Geflüchtete engagieren, die sich für Vielfalt engagieren. Noch nicht mal nur gegen Recht, sondern es geht darum, wie sozusagen das, was wir als lebenswert bezeichnen, eine vielfältige Kultur im Bezirk, dagegen stellen die sich und bedrohen jeden, der sich da aktiv engagiert. Und seit 2009 gibt es diese Anschlagsserie und dann kommt irgendjemand und versucht mir erstmal mit Fragen klarzumachen, das könnte ja auch genau ein anderer Konflikt sein. Ich sage immer, zum Glück wurde in derselben Nacht auch der Buchhändler Heinz Ostermann angegriffen, bei dem war es schon zum dritten Mal. So war eigentlich klar, dass man Mainz halt auch direkt dem seit 2009 unaufgeklärten rechten Terror zuschreiben konnte.
Eine Frage der Ermittlungsbehörden an dich dann, die auch ein bisschen darauf hinweisen oder sich in das Bild einfügen von etwas fragwürdigen Vorfällen, die sowieso in Bezug auf die Ermittlungen passiert sind, beziehungsweise auf das Vorgehen der Polizei. Der Verfassungsschutz, der hat ja diese mutmaßliche Tätergruppe beobachtet und hat auch Informationen an die Berliner Polizei weitergegeben. Und zwar die Information, dass eben ein Anschlag eventuell geplant ist im Februar 2018 und dass es sich bei dem mutmaßlichen Opfer oder geplanten Opfer um den Halter eines roten Smarts handeln würde, der irgendwie antifaschistisch engagiert ist. Und von solchen Haltern von dem roten Smart gibt es eben in Neukölln oder in der Gegend, die in Frage kamen, genau 3. Und einer davon bist du. Und die Polizei ist da nicht auf die Idee gekommen, dass du diese betreffende Person sein könntest, wobei das ja irgendwie, könnte man sagen, auf der Hand liegt. Und sie kam eben auch nicht auf die Idee, dich zu warnen. Wie erklärst du dir das alles denn?
Also erst einmal diese beiden mutmaßlichen Täter, so muss man es ja nennen, obwohl wir uns eigentlich als Betroffenengruppe und auch die antifaschistischen Bewegungen in Berlin uns sicher sind, die sind es auch, weil seit Jahren dreht sich das alles um dieses Netzwerk, um diesen Kreis an Menschen. In dem Fall sind es 2 Personen, die in Verdacht stehen. Einer ist ehemaliger MPD-Kreisvorsitzender in Neukölln gewesen, der andere war aktuell zu dem Zeitpunkt AfD-Vorstandsmitglied in Neukölln. Und diese beiden mutmaßlichen Täter haben schon seit 2017 über mich gesprochen und das wurde abgehört. Vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück. Es gab eine Terrorserie, die bis 2014-15 lief, auch mit einem Mord an Burak Bektaş, einem jungen Türken oder türkeistämmigen Neuköllner, der auf der Straße erschossen wurde. Wir zählen diese Tat auch zu dieser Terrorwelle. Hinzu kommt noch, dass beispielsweise das Heikenhaus angezündet wurde, in dem eigentlich in der Nacht eine Jugendgruppe übernachten wollte. Heikenhaus stand auch auf der NSU-Terrorliste. Also ich versuche mit diesen paar Beispielen auch zu zeigen, wie tief verwurzelt diese ganzen rechten Strukturen auch miteinander sind. Dann gab es eine Pause bis 2016, weil der eine mutmaßliche Täter, Sebastian T., NPD-Kreisvorsitzender, ehemaliger, im Gefängnis war. Und als er dann rauskam, komischerweise fing dann die Terrorserie wieder an. Und ich wurde seit 2017 mehrmals, kam ich in den Tonbändern, Tonaufnahmen, Abhöraufnahmen des Verfassungsschutzes vor, wo sie ganz konkret über mich reden, wo sie mich sehen, mich verfolgen, versuchen herauszufinden, wo ich wohne. Und 2018, als ich gerade auf einer Veranstaltung im Süden Neuköllns war, dazu muss man sagen, viele, wenn sie Neukölln hören, kennen dieses schrille, hippe, bunte Neukölln im Norden. Wir haben den Norden und den Süden. Der Süden unterscheidet sich sehr vom Norden und das führt auch dazu, dass es sehr schwer ist für uns natürlich politische Strukturen im Süden aufzubauen. Und 2018, am 15. Januar, hatten wir eine Veranstaltung im Süden, bei der es das Ziel war, wirklich eine linke, antirechte Struktur im Süden aufzubauen. Es waren echt viele Leute auch da, also viel im Sinne von viele Aktivisten, die zusammenkommen wollten dafür. Und an dem Tag, das haben wir natürlich auch öffentlich beworben, an dem Tag haben sie mich beobachtet. Man hört das aus den Tonbändern, dass sie vorbereitet waren. Sie hätten mich sowohl veröffentlichen als auch mit dem Auto verfolgen können. Ich bin dann in einen roten Smart eingestiegen. Und genau, dann haben sie mich bis nach Hause verfolgt und haben dann mehrmals zwischendurch telefoniert und am Ende dann gesagt, jetzt haben wir ihn. Was diesmal nicht genannt wurde, war mein Name. Und daraufhin, also am 15. Januar 2018, war diese Verfolgung und 2 Wochen später war der Anschlag. Und 2 Wochen hatte im Prinzip die Polizei oder das Landeskriminalamt, der Staatsschutz, der Verfassungsschutz Zeit, mich zu warnen. Das wäre auch ihre Aufgabe gewesen. Oder mich nicht zu warnen, sondern endlich mal diese beiden Rechten oder diese Terrorserie mal etwas entgegenzubringen und dort zu warten und diese Person festzunehmen, bei frischer Tat zu ertappen. Weil das ist das, was uns immer gesagt wird, dass sie halt sich so intelligent verhalten, dass sie keine Beweise hinterlassen, dass man sie halt nicht dabei erwischt. Und das hätte man hier in dem Fall wirklich mal ändern können. Vielleicht nochmal kurz das, was dann in den gesamten Ermittlungen passiert ist. Also das Erste, was ich gemacht habe, ist natürlich, dass ich mich mit den anderen Betroffenen mal zusammengetan habe, um zu verstehen, was passiert hier. Hierbei kommt eine ganz wichtige Sache zu tragen. Als Betroffener ist man erstmal nach so einem Anschlag verloren. Im Prinzip wusste ich gar nicht, wo vorne und hinten ist. Das Einzige, was ich gut konnte, ist Öffentlichkeitsarbeit, das ist mein Job. Und ich habe gesagt, okay, das Thema muss in der Öffentlichkeit bleiben. Die Solidarität, die mir entgegengebracht wurde, hat mir dabei geholfen, dass ich Menschen mobilisieren konnte, Social Media und alles Mögliche, dass das Thema wirklich aktuell bleibt bis heute. Wer mir dabei geholfen hat, sind vor allem diese Opferberatungsstellen. In Berlin gibt es die MBR, die mich politisch sehr stark unterstützt hat, und Reach-Out, die mich psychologisch aufgefangen hat, die meine Eltern beraten hat, die mir bei Problemen, die ich im Alltäglichen hatte nach diesem Anschlag, wirklich sehr stark geholfen hat. Und lustigerweise sind diese beiden Organisationen und viele weitere halt auch im Fokus der AfD. Die wollen natürlich die Fördermittel streichen. Wir erleben das ja jetzt auch mit dem VVN-WDA, die Schritt für Schritt Anti-Rechts-Organisationen und Vereine das Leben schwer gemacht wird. Ja. Was dann passiert ist, ich komme wieder zurück zum Anschlag, ist, dass der Verfassungsschutz einen roten Smart erstmal als Notiz hatte, dann wie du schon erzählt hast, auf 3 rote Smarts das eingrenzen konnte. Und dann kamen sie zur Erkenntnis, dass ich mutmaßlich kein Anschlagsziel sein könnte, weil ich mich eher nicht für Flüchtlinge und gegen Rechts engagiere. Im Nachhinein hat jetzt das Landeskriminalamt gesagt, das haben sie selber verschlampt, da haben sie nicht wirklich richtig recherchiert. Im Prinzip, das ist eine Aussage, da muss man nur einmal kurz googeln oder auf meine Facebook-Seite gehen, dann hätte man verstanden, dass ich definitiv ein Anschlagsziel von Rechten sein müsste. Eine andere Aussage war, dass man bei den Abhörmaßnahmen davor meinen Namen falsch geschrieben hat. Und zwar nicht K-O-C-A-K, sondern K-O-S-C-H-A-K. Dann frage ich mich, deutscht man einen nicht deutsch klingenden Namen ein? Und dann tut man sich noch nicht mal die Mühe, da mal nachzugucken, wie der Name richtig geschrieben sein könnte. Und wie macht man das, wenn man eigentlich ein Meier beispielsweise aufschreibt? Guckt man dann nicht nach, ob das ein A-Y-E-I-Meier ist? Also das sind so Aussagen, wo ich mir denke, warum sind diese Pannen passiert? Und das ist das, was wir eigentlich die ganze Zeit sagen. Es passieren nach und nach Pannen, die man irgendwie sich nicht erklären kann. Und wir wollen halt Aufklärung an dem Punkt.
Ja, sind ja wirklich Sachen, die kaum erklärbar sind, wenn man sich das so anhört. Woher weißt du das denn alles? Hattest du quasi Einsicht in Akten vom Verfassungsschutz oder vom LKA oder weißt du das auch nur aus den Medienberichten darüber?
Also ich hatte natürlich Einsicht in Teile der Akten, also beziehungsweise meine Anwältin und wusste einiges davon schon, aber die Medien, und das finde ich krass, also die Medien beziehungsweise investigative Journalisten haben viele dieser Sachen herausgefunden und auch Sachen herausgefunden, die ich nicht wusste, also die auch mit meinem Fall natürlich nichts zu tun haben. Aber an dieser Stelle denke ich mir, warum, wie können investigative Journalisten eigentlich schneller sein als die Polizei an sich? Also wieso kommen die auf diese Erkenntnisse und die Polizei selber nicht? Also dabei geht es mir vor allem darum, dass dieser mutmaßliche Attentäter sich in einer Kneipe mit einem LKA-Beamten getroffen hat, wo dann erstmal der Verfassungsschutz gesagt hat, ja, das haben wir beobachtet. Im Nachhinein wurde das nochmal revidiert und gesagt, ja, das war vielleicht doch nicht ein LKA-Beamter, vielleicht haben wir uns auch geirrt. Genau, das sind so Punkte, wo wir immer wieder merken, dass der NSU noch lange nicht vorbei ist.
Letzte Woche ist dann ja noch was Neues bekannt geworden. Da haben die Ermittlungsbehörden bekannt gegeben, dass ein Datenträger entschlüsselt wurde. Und zwar ein Datenträger, der auch im Februar 2018 bei einem der Verdächtigen für diese Terrorserie, nämlich Sebastian T., bei einer Hausdurchsuchung gefunden wurde. Der ist also jetzt fast 2 Jahre später entschlüsselt worden und gefunden wurden auf dem Datenträger sogenannte Feindeslisten. Also eine Liste mit den Daten von 30 Personen, die alle antifaschistisch engagiert und aus Berlin und Berliner Umgebung sind. Zum Beispiel Anne Helm, die auch aus der Linkspartei ist, stand da drauf. Stehst du da eigentlich auch drauf?
Ich stehe selber nicht drauf. Das sind auch Datensätze bis 2013. Aber kurz zur Vorgeschichte der Datensätze. Das sind Testplatten, die bei den Hausdurchsuchungen nach dem Anschlag auf mich mitgenommen wurden. Also seit 2018 versucht man, diese Daten zu entschlüsseln. Die sind jetzt im zweiten Jahr. 2 Jahre lang hat es gedauert, um einen dieser Datensätze zu entschlüsseln und der nur Daten bis 2013 beinhaltet. Erstmal finde ich es gut, dass eigentlich das, was antifaschistische Journalistinnen und Journalisten seit Jahren sagen, dass diese Feindeslisten, die umherkursieren, dass die von links nach rechts weitergegeben werden, dass man die ernst nehmen muss, ist damit auch wieder mal nachgewiesen. Also dass es diese Feindeslisten gibt und dass Menschen, die sich engagieren, auch viel stärker geschützt werden müssen und dass bis jetzt die Politik und auch die Sicherheitsbehörden da eigentlich nichts an ihren Aktionen verändern. Und für uns Betroffene, wir fordern einen Untersuchungsausschuss, weil wir sagen, es läuft was schief in den Sicherheitsbehörden. Wir haben dafür 26.000 Unterschriften gesammelt und die eingereicht. Und dieser Untersuchungsausschuss, bei dem geht es uns wirklich darum, um nachzuprüfen, ob es rechte Strukturen, Netzwerke in den Sicherheitsbehörden, in Berliner Sicherheitsbehörden gibt. Denn wie schon gesagt, eigentlich müsste es in Berlin auch schon längst einen NSU-Untersuchungsausschuss geben. Der einzige Untersuchungsausschuss zum NSU, der noch aktiv ist, ist in Mecklenburg-Vorpommern und der wird jetzt auch abgeschlossen. Wir sind der Meinung, dass wenn es jetzt schon keinen NSU-Untersuchungsausschuss gibt, wir merken das ja immer wieder, und das kann man auch anhand der Neuköllner Vorfälle sehr stark belegen, brauchen wir einen Untersuchungsausschuss diesbezüglich, der die Neuköllner Anschlagsserie auch im Hinblick auf die Vergehen der Sicherheitsbehörden nochmal durchleuchten. Weil wir sehen eigentlich diese Entschlüsselung nach 2 Jahren und wir haben mitbekommen, wie lange das gedauert hat und was für komplizierte Wege das genommen hat, damit dieser Datensatz mal entschlüsselt wird. Es sind Brotkrümel, die uns zugeworfen werden, damit wir sagen, okay, die Sicherheitsbehörden und die Politik macht was. Also der Innensenator braucht Erfolgserlebnisse und dann werden uns Daten überreicht. Auf diesen Listen stehen Namen, das sind alles bekannte Namen und diese Menschen waren schon auf zig anderen Listen vorgefunden worden und wissen, dass sie auf Todeslisten sind. Also es ist keine neue Erkenntnis, die uns als Erfolg verkauft wird. Und das ist das, was wir ein bisschen schade finden. Denn wir sind sogar der Meinung, jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter, sogar die Sicherheitsbehörden, sogar jeder einzelne Polizeibeamte, LKA-Beamte müsste für diesen Untersuchungsausschuss sein. Denn es geht ja darum, dass man wirklich überprüft, okay, gibt es rechte Netzwerke und dann diese rechten Netzwerke auch vom Dienst suspendiert oder die sozusagen vom Dienst entfernt. Das ist ja auch im Interesse eigentlich dieser Berufsgruppe, sage ich mal, dass sie sich halt von diesen Neonazis distanzieren. Deshalb verstehen wir auch gar nicht, warum das eigentlich so einen Gegenwind erlebt. Ich würde jetzt als aus meiner Erfahrung heraus sagen, Gegenwind gibt es da, wo es wirklich was zum Nachforschen gibt. Und ich würde mir wünschen, dass da vor allem in Berlin die rot-rot-grüne Regierung da wirklich mit uns geht und uns dabei unterstützt, diesen Untersuchungsausschuss durchzusetzen. Ich gehe mal noch einen Schritt. Man hat uns eigentlich ein Jahr, seitdem wir für diesen Untersuchungsausschuss sind, immer mit einem Sonderermittler abgewürgt. Und es gibt noch keine Schritte, noch nicht mal auf diese niedrigschwelligeres Angebot der Politik, dass ein Sonderermittler bei dem Thema eingesetzt wird, noch nicht mal da gibt es Schritte. Also man hält uns im Prinzip, denn die Betroffenen vom rechten Terror werden nicht gehört, sondern Politik macht im Prinzip gerade nur das, was ihnen in die Tasche passt.